Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Unsere Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher führt uns schon eine ganze Weile durch das Buch der Sprüche Salomos im Alten Testament. Und diesmal ist Kapitel 14 an der Reihe. Das Buch der Sprüche ist ein wichtiger Abschnitt in Gottes Wort. Es ist sozusagen das Kapitel der Weisheit, die uns dort wie in kleinen Schlückchen konzentriert geliefert wird. Die Sprüche sind in kurzen, treffenden Sätzen formuliert. Ein krasser Gegensatz oder eine kräftige Verstärkung oder eine Wiederholung mittels eines zweiten Bildes machen jeden einzelnen Spruch sehr deutlich und aussagekräftig. Wenn wir innehalten und ihn auf uns wirken lassen, dann sehen wir diese Weisheit in vielen Geschehnissen und Charakteren in der Bibel und in unserem Alltag wiedergespiegelt. Und dann erkennen wir, dass es auf uns und mich persönlich zutrifft. Der erste Vers im 14. Kapitel der Sprüche lautet: Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber ihre Torheit reißt es nieder mit eigenen Händen. Hier geht es nicht um den handwerklichen Hausbau, sondern ich denke, es sind Frauen wie zum Beispiel Sarah gemeint. Sie war die Ehefrau eines Stammvaters. Sie baute das Haus Israel. Auch Jochebed, die Mutter von Mose, baute ihr Haus. Das Haus Israel war damals in Ägypten in einer schwierigen sozialen Lage. Sie waren Sklaven im Ausland. Um ihr Söhnchen zu retten, versteckte Jochebed ihn, wachte über ihn und schaffte es, seine Amme und Erzieherin im Dienste der Tochter des Pharaos zu werden. Jochebed ist die Schlüsselperson an diesem Platz in Gottes Plan. Sie war es, die Mose von dem Herrn erzählte und ihm Gottes Verheißungen für Israel lehrte. Eine wunderbare Mutter, die ihr Zuhause und das Haus Israel praktisch und geistlich aufbaute. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus. Aber, so heißt es weiter, ihre Torheit reißt es nieder mit eigenen Händen. Auch von solchen Frauen erzählt die Schrift. Mit eigenen Händen, das bedeutet, wegen ihrer Gottlosigkeit und Sünde ging ihr Haus unter. Eine Passage aus dem zweiten Buch der Chronik möchte ich hierzu erwähnen. Dort wird berichtet: 22 Jahre alt war Ahasja, als er König wurde, und er regierte ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalia, die Tochter Omris, und auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahab, denn seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Die Bibel berichtet weiter, dass Gott, der Herr, Jehu, den Sohn Nimschis, schickte, um das Haus Ahabs auszurotten. Genau das geschah. Athalias Torheit riss ihr Haus nieder mit eigenen Händen. Auch heutzutage gibt es viele Beispiele dafür, dass persönliche Sünde das Heim zerstört. Den Frauen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Wie fängt nun Weisheit nach Gottes Vorstellungen an? Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis, haben wir im allerersten Kapitel des Sprüchebuches gehört. Nun, in Kapitel 14 erfahren wir Näheres über diese Furcht des Herrn, und zwar in den Versen 2, 26 und 27. Wer den Herrn fürchtet, der wandelt auf rechter Bahn, wer ihn aber verachtet, der geht auf Abwegen. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung, und auch seine Kinder werden beschirmt. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Unser Weg und Wandel sagt etwas über unsere Beziehung zu Gott aus. Sind wir nicht auf rechter Bahn, dann achten wir ihn nicht und beachten sein Wort nicht. Im ersten Johannesbrief wird es so gesagt: Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Und der Prophet Samuel ermahnte König Saul: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Es ist besser, weil es besser endet. Wer dem Herrn gehorcht, ihn fürchtet, hat eine sichere Festung. Seine Kinder erleben Schutz. Er hat eine Lebensquelle und meidet Lebensgefahr. Eine weitere Haltung, die sich nicht mit den Grundlagen der Weisheit und Gottesfurcht verträgt, ist Stolz. Dazu Vers 3. In des Toren Mund ist die Rute für seinen Hochmut, aber die Weisen bewahrt ihr Mund. Stolz, Hochmut, Arroganz, Überheblichkeit, vier Namen für eine mächtige, rebellische Kraft, die sich letztendlich gegen Gott erhebt. Aber Gott legt den Dämpfer gegen den Hochmut in den Mund des Hochmütigen. Der Stolze spricht sich selbst das Gericht, und was er sagt, wird ihn selbst verspotten. Sie erinnern sich vielleicht an David und Goliath. Im ersten Buch Samuel wird berichtet, und der Philister sprach zu David, »Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst?« Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David, »Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde.« In des Toren Mund ist die Rute für seinen Hochmut. Diesen Satz aus den Sprüchen Salomos veranschaulicht meiner Meinung nach der Philister Goliath. In der Bibel wird berichtet, dass er ein Riese war. Das Entscheidende jedoch war sein riesiger Stolz. David reagierte folgendermaßen, indem er zu ihm sagte, »Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast.« Das Ende Goliaths war das Gericht, das er seinerseits David angedroht hatte. Goliaths Fluch verwandelte sich so, dass Gott die Ehre bekam. Das Fleisch Goliaths wurde den Vögeln unter dem Himmel gegeben und den Tieren auf dem Felde. Seine Worte straften ihn Lügen. Oder, um es mit Salomo auszudrücken, sein Mund war die Rute für seinen Hochmut. David hingegen gab Gott die Ehre, redete und handelte in Gottes Namen. Was er sagte, trat ein. Sein Mund bewahrte ihn und das Volk Israel. Goliath war sehr stark, aber es nutzte ihm gar nichts. Zurück zum Buch der Sprüche, Kapitel 14. Vers 4 beschäftigt sich nun mit dem Begriff Kraft, und zwar im positiven Sinne. Wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer, aber die Kraft des Ochsen bringt reichen Ertrag. Die sprichwörtliche Kraft eines Ochsen wird schon fast zu einer Maßeinheit für schiere Kraft. Wenn jemand viel davon hat, ist er stark wie ein Ochse. Das sagt alles. Als der Ochse noch alle möglichen Maschinen ersetzte, war er die wichtigste Ressource für eine Bauernfamilie. Er zog den Wagen, wenn sie zum Markt fuhren, und er zog den Pflug durch sämtliche Felder. So klar definiert es auch Vers 4. Die Kraft des Ochsen bringt reichen Ertrag. Allerdings bedeutet der Besitz eines Ochsen oder von Rindern auch, dass die Futterkrippe aufgefüllt werden muss. Der Ochse braucht viel Futter, und er ist kein besonders sauberes Tier. Es muss gefegt, ausgemistet und Heu gerauft werden. Arbeit und Zeit werden investiert. Die Kraft des Ochsen ist so groß, aber sie muss genährt werden. Das ist ein einleuchtendes Beispiel aus der Viehhaltung. Ich denke, durch diese Illustration erhalten wir auch eine gute geistliche Lektion. Manchmal gibt es Konflikte in Beziehungen und in der Gemeinde. Dann ist die große Frage, wie gehen die Beteiligten damit um? Wenn die Verantwortlichen keinen Konflikt haben wollen, ihn nicht angehen, aber schnell loswerden wollen, dann versuchen sie, die sogenannten Konfliktpartner zu entfernen. Vielleicht waren das diejenigen, die mehr Bibellehre wollten und vorzugsweise für die ausgesandten Missionare zahlten, weniger für andere Projekte. Das ist nur ein Beispiel. Werden sie rausgeschmissen, dann wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also das besonders Wertvolle zusammen mit dem Wertlosen. So soll es nicht sein. Man kann dem Konflikt nicht einfach aus dem Wege gehen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Bildlich gesprochen, die Futterkrippe muss gefüllt und der Stall gekehrt werden. Das ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem reichen Ertrag dank der Kraft des Ochsen. Der Ertrag zeigt sich, was die geistliche Lektion betrifft, auch in dem Wachstum und der Veränderung, die jeder Christ dabei erfährt. Ich persönlich lerne diese Lektion mit einem lieben Christen, mit dem ich regelmäßig Golf spielen gehe. Kennengelernt haben wir uns durch unser Radio-Bibelprogramm. Er ist ein aktiver Förderer und Unterstützer, weil er von fundierter Bibellehre überzeugt ist. Wir haben wirklich eine gute Gemeinschaft, aber in vielen Dingen sind wir sehr unterschiedlicher Meinung. Wenn wir Golf spielen, möchte ich eigentlich nicht über die Arbeit reden und mich nur auf das Spiel konzentrieren. Er aber spricht zu mir unablässig über das Bibelprogramm. Und dann die vielen Fragen: Warum machst du dies und warum machst du nicht das? Manchmal nervt es mich wirklich. Mein erster Impuls könnte sein, nicht mehr mit ihm Golf spielen zu gehen. Das wäre der bequemste Weg, einfach den Störfaktor entfernen. Aber tatsächlich würde ich den Ochsen mit seiner immensen Kraft vor die Stalltür setzen, nur um die lästigen Begleiterscheinungen nicht mehr zu haben. Ich würde einen Freund verlieren, der mir vieles sagt und mit vielen Dingen recht hat. Das habe ich verstanden. So schärfen wir uns gegenseitig wie Eisen an Eisen und ziehen gemeinsam den Pflug, um das Wort Gottes aussehen zu können. Sprüche 14 hält wirklich wertvolle Ratschläge für uns bereit, die wir direkt mit in den Alltag nehmen können. Vers 5 handelt von dem treuen Zeugen. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge redet frech Lügen. Vers 25 fügt hinzu: Ein wahrhaftiger Zeuge rettet manchem das Leben, aber wer Lügen ausspricht, übt Verrat. In der Offenbarung wird Jesus als der treue Zeuge bezeichnet. Er ist es in vollkommener Form, denn er rettet jedem das Leben, der sich retten lässt. Jesus verspricht seinen Jüngern, dass sie Zeuge sein werden. Das hat etwas mit der Identität zu tun, eben Zeuge sein und nicht mit der Erfüllung einer von Jesus gestellten Aufgabe. Heutzutage gibt es sogar Kurse darüber, wie man am besten ein Zeuge für Jesus sein kann. Gemeint ist, wie man ein Gespräch über den Glauben auf der Straße oder an der Haustür führen kann. Daran ist nichts Falsches. Wenn wir den Leuten erklären, dass Jesus rettet und Frieden schenkt, dann ist das korrekte Information. Aber nicht zu vergessen, es gibt den treuen und den falschen Zeugen. Sind wir zuverlässige Zeugen? Haben wir mit unserem Wesen und Wandel die weitergegebenen Fakten auch bezeugt? Dann sind wir treue Zeugen. Das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, dass wir seine Zeugen sein werden, nämlich mit unserer Identität. Jesus macht durch seine Gleichnisse deutlich, dass der Mensch weise ist, der Jesu Worte hört und tut. Sprüche 14 gibt uns einige gute Ratschläge, was dazugehört und was nicht. Vers 6 lautet: Der Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht, aber dem Verständigen ist die Erkenntnis leicht. Anders gesagt, Spott verträgt sich nicht mit Weisheit. Es ist nicht klug zu spotten und lästerlich zu reden. Es führt keineswegs zur Weisheit. Das bedeutet auch, dass ein Mensch, der andauernd spottet, nicht geistlich reifen kann. Denn Spott ist Sünde, die wiederum Wachstum und Gedeihen verhindert. Hierzu Vers 9: Auf dem Zelt der Spötter ruht Schuld, aber auf dem Hause des Frommen ruht Wohlgefallen. Die Wirkung und der Einfluss von Spott und Lästerei sind stark. Daher ist ein guter sozialer Umgang wichtig. In Vers 7 heißt es: Geh weg von dem Toren, denn du lernst nichts von ihm. Das heißt, wer sich mit Torheit umgibt, lernt oder erfährt nichts Wertvolles. So ist es auch wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen: Was sind meine Quellen? Mit was füttere ich mich? In Vers 8 steht: Das ist des Klugen Weisheit, dass er Acht gibt auf seinen Weg. Aber der Toren Torheit ist lauter Trug. Es ist also durchaus in Gottes Sinne, auf unseren Weg und unsere Wahl aufzupassen. Vers 16 sagt konkret: Ein Weiser scheut sich und meidet das Böse, ein Tor aber fährt trotzig hindurch. Es gibt das Böse, und Gott gibt uns offenbar die Fähigkeit, es zu erkennen und zu meiden. Wir sollen auf Abstand gehen von dem Bösen. Eines gehört ganz gewiss zur Weisheit. In Vers 29 steht, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Geduld ist weise und Geduld macht weise. Wer geduldig und langmütig ist, handelt nicht vorschnell, bedrängt und bedroht nicht. Er meidet mit dieser Gabe auch das Böse. Geduld ist eine Frucht des Geistes und ein Aspekt der Liebe, die wir in Christus haben. So erklärt es Paulus in seinen Briefen an die Christen in Kleinasien und Griechenland. An die Thessalonicher schreibt er zum Beispiel, der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. In den Sprüchen Salomos heißt es, wer geduldig ist, der ist weise. Christus erfüllt das prophetische Wort, in ihm befinden sich alle Schätze der Weisheit. So lässt sich in Sprüche 14 auch der Vers 24 deuten. Dort lesen wir, den Weisen ist ihr Reichtum eine Krone, aber die Narrheit der Toren bleibt Narrheit. Christus erfüllt auch ganz und gar dieses Wort. Er ist der Gesalbte und Gekrönte. Er, in dem, wie gesagt, alle Weisheit verborgen ist, verleiht dem Christen die Krone der Gerechtigkeit. Zur Weisheit gehören auch die Verständigkeit, Klugheit und Erkenntnis. In Vers 18 heißt es, die Unverständigen erben Torheit, aber Erkenntnis ist der Klugen Krone. Erben verstehe ich so. Wer eine unverständige oder uneinsichtige Haltung einnimmt, erntet als Frucht die Torheit. Wer hingegen eine verständige und einsichtige Haltung gegenüber Gottes Wort hat, empfängt als Krönung Erkenntnis. In der Welt ist der entscheidende Wert oftmals die Intelligenz, die jemand besitzt. Und ein gläubiger Mensch wird oberflächlich als naiv und einfältig beurteilt. In Wirklichkeit ist es der Unverständige, der ungeprüft und leichtgläubig alles übernimmt. So heißt es in Vers 15, ein Unverständiger glaubt noch alles, aber ein Kluger gibt Acht auf seinen Gang. Ein Kind Gottes ist eben nicht leichtgläubig, nicht in dem Sinne, dass es alles und jedem glaubt. Gott und Gottes Wort ist seine Orientierung. Und der Heilige Geist ist der Helfer, der Mangel an Weisheit in Echtzeit ausfüllt. Jakobus sagt, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. So wird sie ihm gegeben werden. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Jünger Jesus ständig fragten? Thomas zum Beispiel, auch Zweifler genannt, hatte immer wieder Fragen an seinen Meister. Auch Simon Petrus fragte viel, »Herr, wohin gehst du? Kann ich nicht mitkommen?« Der eher ruhige Philippus wollte wissen, wie der Vater ist. Und Judas fragte, »Wie meinst du das, dass du uns all diese Dinge zeigen wirst, aber nicht der Welt?« Ein Kind Gottes als solches ist nicht treu doof und schluckt nicht alles. Glaube ist nicht der Sprung ins Ungewisse. Gott sagt uns genau, was uns erwartet und was er uns gibt. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen. Was wir nicht verstehen, fragen wir ihn. Glaube ruht auf einem festen Fundament. Wenn es nicht auf dem Fundament Gottes ist, was wir hören, sollen wir es nicht glauben. Wer klug und weise ist, prüft, was er hört. Paulus ermahnt, prüft aber alles und das Gute behaltet. Es ist die Furcht Gottes, die einen weisen Menschen dazu bringt, zu prüfen. Er fällt nicht darauf herein, alles zu glauben, nur weil es der Prediger oder Pastor sagt, sondern Gott lädt ihn ein, es an dem, was Gottes Wort sagt, zu prüfen. So lade auch ich Sie ein, nicht alles zu glauben, was ich sage, nur weil ich es sage. Ich bin kein Orakel und auch nicht unfehlbar. Bitte prüfen und testen Sie, was ich sage, mit Hilfe des Wortes Gottes. Heutzutage gibt es grenzenlos süßlich klingende Information, Rede und Predigt. Glauben Sie nur nicht alles, was Sie hören. Prüfen Sie es an der Wahrheit. Vers 15 sagt es so: Ein Kluger gibt Acht auf seinen Gang. Und nun komme ich zu Vers 12. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Das erinnert mich an Jesus, den Sohn Gottes, der von sich sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Warum wählen die meisten Menschen einen Weg ohne Jesus, einen, der ihnen recht erscheint? Wohlgemerkt, er scheint ihnen recht zu sein, aber er ist es nicht. Ich glaube, dass viele Ideologien, Sekten, Weltanschauungen und Kulte so attraktiv sind, weil sie das Fleisch ansprechen, das heißt die Natur des Menschen. Das Motto ist: Wenn du lieb und nett bist und dich an ein paar Regeln hältst, hast du es geschafft. Die Bibel jedoch sagt: Manchem scheint ein Weg recht, aber er ist es nicht. Das Wort Gottes ist hier auch noch nicht zu Ende, sondern weiter heißt es: Aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Auf einem Weg ohne Christus steht am Ende die ewige Trennung von Gott. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. In ihm und nur in ihm hat jeder Mensch das ewige Leben. Gottes Wort spricht die tiefsten Freuden, Mängel und Probleme des menschlichen Herzens an. Das gilt ganz besonders auch für das Buch der Sprüche. Gott sieht auf das Herz. Hören Sie dazu die Verse 10 und 13. Das Herz allein kennt sein Leid, und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mengen. Auch beim Lachen kann das Herz trauern, und nach der Freude kommt Leid. Gott versteht Freud und Leid und alle Tiefen des Herzens. Es gibt eine Freude oder auch eine Traurigkeit, die wir keinem Menschen wirklich mitteilen können. Keinem. Wir mögen den Versuch machen, aber sie verstehen es nicht. Zum Beispiel nach meiner Krebsoperation, da fragten mich viele Leute, wie es für mich war. Ich erzählte ihnen, wie ich im Krankenhaus Gott anrief und er sich mir zeigte. Aber das wollten sie gar nicht hören, sie mochten es nicht. Und ich dachte, vielleicht ist das ein Geheimnis, das ich mit Gott erlebt habe und das ich einfach nicht mitteilen kann. Hatten Sie schon einmal ein wunderbares Erlebnis und Sie wollten es Ihren Lieben mitteilen, aber keiner verstand diese tiefe Herzenssache? Als junger Mann schrieb ich nach dem Tod meines Vaters ein Gedicht. Ich lebte zu jener Zeit bei einer Tante und einige Verwandte waren da. Ich ging ins Wohnzimmer und sagte: Ich habe ein Gedicht geschrieben und möchte es euch gerne vorlesen. Ich las mein Gedicht und es brachte mir viel Freude. Aber als ich anfing, wendeten sie sich schon ab. Sie verstanden es nicht und mochten es nicht hören. Auch in diesem Moment lernte ich, es gibt Herzensdinge, die wir miteinander teilen können. Und es gibt welche, da können wir es nicht. Gott allein erkennt das Herz der Menschenkinder. Er ist auch unser Tröster. Auch Barmherzigkeit ist ein Thema in den Sprüchen Salomos. Barmherzigkeit gehört zu dem Wesen Gottes. Er ist die Quelle aller Barmherzigkeit. Außerdem, nur auf der Basis der Barmherzigkeit und Gnade Gottes erhalten wir Vergebung und können wir uns Gott nahen. Barmherzigkeit ist nicht nur ein gutes Thema, sondern unverzichtbare Lebensgrundlage. Und das nicht nur in der Beziehung zu Gott, sondern auch im Leben miteinander. In Vers 21 lesen wir: Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich, aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Barmherzigkeit, aus der wir leben, gibt uns Barmherzigkeit für unseren Nächsten und den Elenden. Das Gegenteil ist Sünde. Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich. Ich komme zu Vers 20. Der Arme ist verhasst auch seinem Nächsten, aber die Reichen haben viele Freunde. Das Problem mit der Barmherzigkeit ist, dass sie sich nicht entfalten kann, wenn das Streben nach Materiellem vorherrscht. Das wird offenbar, wenn der Reiche auffallend viele Freunde hat, der arme Nachbar aber missachtet wird. Üben wir gerne Barmherzigkeit? Das bedeutet, wir bekommen nichts von den Menschen zurück. Jemand hat einmal gesagt: Gnade ist, wenn wir nicht bekommen, was wir verdienen, nämlich die Strafe. Aber Barmherzigkeit ist, wenn wir bekommen, was wir nicht verdienen, nämlich Liebe, Annahme und Zuwendung. Das braucht jeder Mensch. Dazu noch Vers 31. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Liebe Hörer, wir haben uns in dieser Sendung mit dem Kapitel 14 aus dem Buch der Sprüche Salomos beschäftigt und uns in mehrere Themen vertieft. Die meisten davon betreffen uns alle. Diese Sprichwörter sind wirklich sehr vielseitig und vielschichtig. In Vers 23 steht noch ein dickes Versprechen, das auch für unsere geistliche Arbeit gilt. Wo man arbeitet, da ist Gewinn, wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Wo man arbeitet, da ist Gewinn, wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel, heißt es in Vers 23 unseres Bibeltextes. Ich bin der Meinung, wir haben in den letzten Minuten gemeinsam viel gearbeitet, und ich hoffe, es hat Ihnen ebenso viel Freude gemacht wie mir. Bis zum nächsten Mal sage ich Ihnen auf Wiederhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.